Wollte zwei Anmerkungen bezüglich unserer Männerwanderung geben, und zwar Nummer eins. Das ist besonders gut für die Männer, auch geistlich. Und wir haben viele geistliche Gespräche gehabt. Aber das ist für die Männer gut, weil wenn sie weg von der Arbeit sind und keine so geistige Ziele haben, dann fühlen sie sich frei, miteinander zu reden. Und das tut uns gut, auch geistlich gut, wenn wir so offen über geistige Dinge sprechen können und auch Zeit in Gottes Wort verbringen können. Und dann zweitens, ich war wirklich dankbar, dass Daniels Vater Bruce dabei sein könnte. Er hat zum ersten Mal im Leben die Alpen gesehen. Und das war live am Ort. Manche Christen haben ihre Schwierigkeiten mit der Bibel, wenn sie die Bibel lesen, weil sie sagen, ich kann nicht mehr als ein paar Verse mal lesen und ich tue mich schwer, diese Verse zu verstehen. Es gibt einen Schlüssel dazu, dieses Problem zu lösen. Und der Schlüssel dazu ist weiter lesen. Einfach weiter lesen. Wenn du einen Roman lesen würdest und dieser Roman mit einem seltsamen Satz anfängt, da versuchst du nicht für die nächsten 3 Stunden diesen Satz zu verstehen. Du liest weiter. Und höchstwahrscheinlich in den nächsten 3, 4 Seiten oder vielleicht, wenn du mit dem Kapitel fertig bist, dann verstehst du, was am Anfang geschrieben wurde. Meine Predigt heute Morgen kommt aus 3. Mose, unsere Serie. Meine Predigtserie ist in 3. Mose. Und meine Predigt heute Morgen kommt aus 3. Mose, Kapitel 11. Ich sehe, dass ihr fängt an, das mal aufzuschlagen. Ich warte einen Augenblick und dann möchte ich das mal vorlesen. 1. Mose, Entschuldigung, 3. Mose, Kapitel 11. 3. Mose, Kapitel 11. Ich lese die ersten 3 Verse vor. 3. Mose, Kapitel 11. 3. Mose, Kapitel 11. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach zu ihnen: Redet zu den Söhnen Israel, dies sind die Tiere, die ihr von allen Tieren, die auf Erde sind, essen dürft. Alles, was gespaltene Hufe hat, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe, und was wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Und dann geht's so weiter durch diesen ganzen Kapitel durch, was rein ist, was unrein ist, was man essen darf, was man nicht essen darf und sogar, wenn man etwas anrührt von gewissen Tieren, das ist dann unrein. Es gibt keine Erklärung, warum. Bis ganz zum Schluss. Das ist öfters, wie Gott mit uns spricht. Er sagt, er gibt keine große Erklärung am Anfang. Er sagt, was Sache ist. Und dann, wenn er mit Sache fertig ist, dann gibt er die Erklärung. Wir wollen Erklärung ganz am Anfang haben, aber Geschwister, als du das Alphabet gelernt hast, da hast du nicht Fragen gestellt, warum so und nicht so. Kannst du mir das ganz erklären? Als Kleinkind hast du halt auswendig gelernt, ein Alphabet und so vielen Dingen auswendig gelernt. Erst nachher lernt man warum, also die Erklärung. So ist es hier in 3. Mose, Kapitel 11, was man tun soll. Dritte Mose Kapitel 11 ist ein ganzes Kapitel über das, was die Israeliten essen dürften. Und selbstverständlich, oder ich soll nicht sagen selbstverständlich, aber Tatsache ist, viele von uns denken dann, was hat das mit mir zu tun? Und vielleicht haben einige von euch 3. Mose gelesen und das war richtig mühsam. Und du wolltest einiges überspringen, vielleicht haben einige von euch übersprungen. Ihr wollt es nicht sagen, aber ich habe es getan. Dieses ist auch für uns als Christen wichtig. Und wir wollen das heute Morgen verstehen. Das kommt mir so fremd vor. Aber für mich als Christ ist es auch wichtig. Gott wollte in der Mitte von Israel wohnen. Und zwar buchstäblich, tatsächlich, körperlich in der Mitte von Israel wohnen. Er war tatsächlich da. Sie haben seine Herrlichkeit, als sie umgezogen sind, immer wieder gesehen. Sie können es mal anschauen. Da ist seine Herrlichkeit in dieser Wolke. Und der Hohepriester jedes Mal, einmal im Jahr, dass er hineingegangen ist in der, dem Allerheiligen, in das Allerheiligsten, da könnte er die Herrlichkeit Gottes sehen. Gott war buchstäblich da. Sollen wir verstehen. Und Gott ist heilig. Er wollte in der Mitte von seinem Volk wohnen. Wir haben bereits gelernt, dass das dazu geführt hat, dass sie ein Anbetungssystem gehabt haben, das Gott angeordnet hat. Und er hat gemeint, nur so dürft ihr mich anbeten, denn ich bin heilig. Er wohnte sozusagen als Nachbar, als Teilnehmer, als Mittelpunkt von dieser Nation. Das bringt uns zu der nächsten Phase von Gott in unserer Mitte. Und das heißt, ein heiliger Gott wird auch bestimmen, wie die Menschen um ihn herum leben. Deswegen Kapitel 11 von 1. Mose. Sogar was sie gegessen haben, das wollte Gott bestimmen. In 3. Mose, ganz 3. Mose, nicht nur Kapitel 11, in 3. Mose, da lernen wir, dass Gottes Gegenwart eine praktische Auswirkung hatte in verschiedenen Bereichen. Nicht vergessen, er ist heilig und er wohnt da in der Mitte von der Nation. Das hat dann in verschiedenen Bereichen diese praktische Auswendung gehabt. Im Bereich von Opfer, wie sie das machen, vom Essen, von der sexuellen Beziehung, von Beziehungen zwischen Nachbarn, von verschiedenen Feste, die sie hatten, zum Thema Gotteslästerung. Es geht auch um das Säen und Ernten und schließlich um Eigentum und Kapital, wie du als mein Volk oder ihr als mein Volk mit solchen Dingen umgeht. Und Kapitel 11 dann beschäftigt sich mit dem Thema das Essen. Ist das Thema Essen für Christen überhaupt wichtig? Naja, da können wir sagen, für manche Politiker schon. Denn es wurde sogar in den letzten Wochen, ich glaube, das ist längst vom Tisch, aber wurde vorgeschlagen von einer Gruppe, also ein Tag in der Woche ohne Fleisch. Eigentlich ist das für Politiker wichtig und für andere Leute in der Gesellschaft wichtig. Aber für Christen ist das für uns überhaupt wichtig? Ganz gewiss. Gestern, nach der Männerwanderung, da haben wir eine schnelle Entscheidung getroffen. Und es kam so vor, als ob die Mehrheit gern Chinesisch essen wollten. So sind wir nach München gefahren und wir haben den Pastor in München mal angerufen und gefragt, wo gibt es ein gutes chinesisches Restaurant. Und er hat uns die Information gegeben. Wir haben ihn auch dazu eingeladen. Aber es waren einige, die nicht so ganz damit zufrieden waren. Sie waren eigentlich enttäuscht. Sie wollten eher Schnitzel essen. Und wisst ihr was, Geschwister? Wir haben Einheit erreicht. Einheit war zum Staunen. Und wir haben Einheit erreicht, indem, als wir angekommen sind, wir herausgefunden haben, dass das chinesische Restaurant zu war. So haben wir alle Schnitzel gegessen. Eigentlich ist das, was wir essen, doch wichtig. Und in Kapitel 11 haben wir eine Speiseordnung für Israel, die direkt von Gott gekommen ist. Wisst ihr was? Essen und Kultur, sie passen zusammen, sie gehören zusammen. Wenn wir an Pasta und Lasagne und Spaghetti und Pizza denken, dann denken wir an Italien, nicht wahr? Wenn wir an Käse denken, das ist nur, was in meinem Kopf kommt, wenn wir an Käse denken, dann denken wir an Holland. Wenn wir an Kloß denken, dann denken wir an Franken, auch an Bayern, auch Böhmen. Doch tatsächlich in Böhmen gibt es, ne, nicht nur hier in Franken. Es gibt in England, es gibt ein Essen, das sie machen, ein Fleischkuchen. Und es kommt aus den Nieren von den Rindern. Also Rindnieren. Und das heißt dann auf Englisch Kidney Pie. Und sie essen viele dort gern Kidney Pie. Und wenn wir das Wort Kidney Pie hören, dann denken wir, Gott sei Dank, ich bin ein Frank. Eigentlich gehören Essen und Kultur zusammen. Und wenn wir an Israel denken, das war eine Kultur an für sich. Das war eine Nation, die Gott aufbauen wollte, entwickeln lassen wollte, steuern wollte, als Königreich haben wollte und dort in der Mitte wohnen wollte. Essen stiftet nicht nur Identität, Essen trennt Kulturen voneinander, trennt Völker voneinander. Wir lesen in 1. Mose, dass die Ägypter es ungern hatten, wenn Leute aus Kanaan gekommen sind und essen wollten, die haben getrennt gegessen. Unterschiedlich gegessen. Es war nicht nur Ägypten, sondern auch in anderen Kulturen so. Und Gott hat gemeint, ihr seid mein Volk. Er wollte ein Volk für sich haben. Und das, was einiges, das dazu gehörte, war das Essen. Haargenau, wie sie essen sollen. Und so hat er die Speiseordnung für Israel gegeben. Und jetzt bringe ich euch ganz zum Schluss, damit wir verstehen, warum das da war, in 3. Mose, Kapitel 11, Vers 46, sagt Gott ganz zum Schluss, Das ist das Gesetz betreffs des Viehs und der Vögel und betreffs jedes Lebewesens, das sich im Wasser regt, und von jedem Wesen, das auf die Erde wimmelt, um zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Also was rein war und was unrein war. Ich möchte euch auch erklären, wenn du in ganzen 3. Mose schaust, für rein und unrein, da gibt es kein Opfer. Okay? Es gibt verschiedene Dinge, die rein und unrein sind. Da gibt es kein Opfer dafür. Das heißt, das ist nicht Sünde. Es macht einem halt unrein. Und man muss dann rein sein, bevor man in Gottes Gegenwart kommt. So, wenn jemand etwas in der Richtung getan hat, etwas angetastet hat, das ihm unrein gemacht hat, das hieß nicht, er hat gesündigt. Es hieß nur, er ist bis zum nächsten Tag unrein. Das Prinzip der Absonderung war ein wichtiger Grund, warum es in Israel von Gott Speiseordnung gab. Aber es gibt auch noch einen Grund dafür. Und das ist, das hat mit Gesundheit und Hygiene zu tun gehabt. Und ich möchte euch bitten, mit mir in 2. Mose, Kapitel 15 und Vers 26 zu schauen. 2. Mose, Kapitel 15, Vers 26. Als ich das gelesen habe, da habe ich das unterstrichen. In der Vergangenheit, in meine englische Bibel, als ich Englisch gelesen habe, und dann, als ich anfing, Deutsch zu lesen, das war mir auch wichtig. Ich habe es noch einmal unterstrichen. 2. Mose, Kapitel 15. Und wenn ihr seht, wo das Wort wenn du willig siehst, okay? Und er sprach, wenn du willig auf der Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnung hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Wir sollen nicht denken, dass das alles übernatürlich war. Und ich gebe eine Erklärung aus einem Buch von einem Arzt geschrieben. Und das Buch heißt Vermeidbare Krankheiten, ist mittlerweile hier in Deutschland vergriffen. Und es gibt ganz interessante Informationen genau darüber. Waren Menschen von giftigen Schlangen in Ägypten gebissen worden, gaben die Ärzte ihnen magisches Wasser zu trinken. Das Wasser war vorher über einem speziellen Götzen gereinigt worden. Hatte man sich einen Splitter eingezogen, wandten sich Würmerblut und Eselsdung an. Solche Dung war in der Regel mit Tetanusbakterien durchgesetzt. Und es wundert keinen, dass die meisten Verwundeten das nicht überlebten. Verschiedenes, was sie angeordnet haben in Ägypten. Und waren dann krank. Nicht nur in Ägypten, sondern in anderen Ländern. Es war erst im Spätmittelalter, dass Menschen angefangen haben, auf richtige Weise über verschiedene Krankheiten zu denken. Es gibt auch eine ganz interessante Geschichte von einem Arzt, der Dr. Semmelweis hieß, war in Wien tätig. Damals war Wien Hochburg von der Medizin. Und es gab viele Frauen, die schwanger waren und gebären sollten, die nachdem das Kind geboren war oder auch davor gestorben sind in Wien, Hochburg der Medizin. Waren die Frauen gestorben, brachte man sie in den Sezierraum. Und jeden Morgen war es dann die erste Pflicht der Ärzte und Medizinstudenten, die unglücklichen Opfer, die während der vorhergehenden 24 Stunden gestorben waren, zu untersuchen. Sofort setzten die Ärzte, ohne sich vorher die Hände gründlich gewaschen zu haben, in der Entbindungsanstalt ihre gynäkologischen Untersuchungen fort. Natürlich wurden wieder keine Gummihandschuhe getragen. Wir wissen, dass sie die Krankheiten übertragen haben. Sie waren die Leute, die die Frauen infiziert haben. Dr. Semmelweis hat das 3 Jahre lang beobachtet und er könnte das nicht verstehen, bis es ihm endlich aufgegangen ist. Keiner hat seine Hände gewaschen und ist dann später zu den Frauen gegangen, die ihn binden sollen. Und er hat es angeordnet, dass sie immer ihre Hände waschen. Und er hat auch sogar angeordnet, dass jedes Mal, dass sie einen Patient behandeln, dass sie die Hände waschen, bevor sie zu diesen Frauen kommen. Und die Frauen haben dann die Zeit überlebt, sind nicht gestorben. Man würde denken, dass sie gedacht haben, hier ist ein Genie bei uns. Man sollte meinen, Dr. Semmelweis hätte bei seinen Kollegen die nötige Anerkennung gefunden. Im Gegenteil. Geburtshelfer und neidische Vorgesetzte verlachten und kritisierten ihn dermaßen, dass sein Jahresvertrag nicht erneuert wurde. Sein Nachfolger ließ sogar sämtliche Waschbecken wieder aus dem Zimmer herausreißen. Rapide stieg die Sterblichkeitsrate an und erreichte bald die alten erschreckenden Zahlen. Seine Kollegen ließen sich nicht überzeugen. An der Stelle wird deutlich, wie Menschen Beweise vor Augen haben können und doch von Vorurteilen so beeinflusst sind, dass sie schlagende Beweise offenkundig übersehen. Und jetzt möchte ich aus 3. Mose Kapitel 11 vorlesen. 3. Mose Kapitel 11, Vers 24. 3. Mose Kapitel 11, Vers 24. Und durch diese werdet ihr euch unrein machen. Jeder, der ihr Ass berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und jeder, der von ihrem Ass etwas trägt, von diesen Tieren, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Also was Gottes Wort angeordnet hat, und dann, wenn es um Menschen, also um eine Leiche von einem Menschen ging, waren die gleichen Vorschriften. Wenn sie jemanden begraben haben oder eine Leiche behandelt haben, dann müssten sie sich waschen, und ihre Kleider auch waschen. Und dann wissen wir, um sie auszutrocknen, stellt man sie in die Sonne. Und die Sonne wurde dann das Desinfizieren. Schon 1400 vor Christus. Habt ihr bemerkt, ich habe am Anfang gesagt, Gott gibt nicht alle Erklärungen ganz am Anfang. Er sagt, was zu tun ist. Wenn die Menschen, die sogar gesagt haben, dass sie die Bibel glauben, wenn sie das gefolgt hätten, wenn jemand eine Leiche anrührt, da soll er sich waschen. Oder wenn jemand krank ist, das ist auch hier in 3. Mose. Wenn jemand krank ist, dann ist er unrein, okay? Und wir behandeln solche Leute, dann sind wir unrein. Und was muss man machen? Sich selbst waschen? Und seine Kleider waschen. 1400 vor Christus hat Gott das gesagt. Hat jemand heute Morgen eine Frage, ob Gottes Wort die Wahrheit ist? Also faszinierend, was die Menschen damals in Israel verstanden haben, was zu tun ist, zu verstanden, weil das alles von Gott gekommen ist, der die Menschen gemacht hat. Gut, zurück zu diesem Gedanken. 3. Mose, Kapitel 11, Speiseordnung. Gilt das ganze Kapitel für uns? Nein. Okay. Wird ein Stein vom Herzen? Nein. Warum? Weil wir eben nicht Israel sind. Als Gott nach dem Tod und Auferstehung von Jesus die Menschen weit und breit in der Welt erreichen wollte, dann war das nicht seine Gedanke, Menschen zu trennen, sondern eine Gemeinde aus allen Nationen aufzubauen. Das heißt, sie mussten zusammenkommen. Und wenn wir in dem Buch von Apostelgeschichte lesen, da merken wir, es gab eine große Kontroverse. Wir essen nur so, wie es im Gesetz Mose sagt. Und dann haben sie keine Gemeinschaft mit den Heiden, auch wenn sie Christen waren, weil sie anders gegessen haben. War eine große Kontroverse. Bis zum Apostelgeschichte 15, dann wurde erst entschieden. Die Heiden, die Christen sind, brauchen das nicht zu tun. Die Juden, sie dürfen es weitermachen, aber die Heiden nicht. Warum? Weil Gott eine Gemeinde aus allen Nationen zusammenbringen wollte. Nicht eine Nation von allen anderen trennen, sondern eine Gemeinde aus allen Nationen. Und so fallen diese Speiseordnung weg. Warum hat Gott solche Speiseordnung damals gegeben? Eins haben wir bereits gelesen, rein, unrein zu unterscheiden. Aber ich fange mit Kapitel 11, Vers 43 an. Macht euch selbst nicht zu etwas Abscheulichen durch all das wimmelnde Kleingetier und macht euch nicht unrein durch sie, sodass ihr dadurch unrein wurdet. Er hat auch gemeint, die Eidechse. Und man kann sich gut vorstellen, also es war schwierig für die Israeliten, Tag für Tag sich reinzuhalten, weil man mit solchen Dingen in Berührung gekommen ist. Und man kann sich gut vorstellen, ein Eidechs, ein Kind, oder ein Bub zumindest. Und er würde auf jeden Fall schauen, dass er ihn fängt. Und dann ist er unrein. Und dann bringt er das ins Haus. Selbstverständlich. Da hatten sie Tag für Tag mit rein, unrein zu sein. Aber es gibt noch etwas, das ganz wichtig ist hier, das für uns auch ein Prinzip für das Leben ist. Denn ich bin der Herr, Vers 45. Denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Und das ist das allerwichtigste Prinzip hier, in all dem, was geschrieben ist. Gott wollte, dass sein Volk heilig bleibe, weil er heilig ist. Geschwister, das hat sich nicht geändert. Wir gehören zu der Gemeinde. Es sei denn, jemand Jude ist, gehört er zu Israel. Aber wir, die keine Juden sind, wir gehören nicht zu Israel. Wir gehören zu der Gemeinde. Die Speiseordnung ist weg. Aber der heilige Gott ist immer noch hier. Als wir gebetet haben, da haben wir uns vor dem heiligen Gott gebracht, wir alle. Gott ist heilig. Und das, was er erwartet, ist, dass wir auch ein heiliges Leben führen. Auch wir Christen. Manche Menschen meinen, ich kann leben, wie ich will. Gesetz ist vorbei, ich darf das Leben gestalten, wie ich das möchte. Ich war einmal zusammen mit einigen Christen aus Litauen. Und das Christentum, zumindest dass das Evangelium gepredigt wurde, das war nach der Wende dort neu. Und diese junge Christen, neue Christen, die vielleicht 3, 4 Jahre alt im Herrn waren, sie waren mir zu Gast in Erlangen. Und am gleichen Tag gab es einen Mann, ein Amerikaner, der Zeit in Rumänien verbracht hat und als Christ hat andere Christen geholfen, etwas anzufangen als Geschäft. Und er hat von seiner Zeit dort erzählt und eins, was problematisch gewesen ist in den Ostländern in der Vergangenheit, war Schmiergeld. Und die Christen in Litauen, da ich viel mit denen zu tun gehabt habe, da habe ich schnell gelernt, dass ein Prinzip, das sie für ganz wichtig gehalten haben, war, wir sind Christen. Und das heißt kein Schmiergeld mehr. Dass wir uns sehr benachteiligen, hat sie sehr benachteiligt, jahrelang. Aber wir tun das nicht, kein Schmiergeld mehr. Und dieser Mann, Bruder im Herrn, der Zeit in Rumänien verbracht hat, hat erzählt, wie er Schmiergeld angewendet hat, um weiterzukommen mit seinem Programm für Christen. Und sie haben die Frage gestellt, aber aus Christen, das dürfen wir nicht weitermachen. Und seine Antwort war, er muss die Freiheit, die Christen haben, verstehen. Da denke ich, er ist einen Schritt zu weit gegangen. Manche Christen meinen, das Alte Testament, wir leben nicht mehr nach dem Gesetz Mose, also das ist vorbei. Und ich bin frei, ich kann es gestalten, wie ich das meine. Geschwister, ich wiederhole. Die Vorschriften, sie sind für uns weg. Aber der heilige Gott, er ist immer noch hier. Für Christen. Ja, auch für Christen und Geschwister. Jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt Essen. Okay? Und Essen für Christen. Und ich möchte euch in Gottes Wort zeigen, wo genau das uns zutrifft. Und zwar in 1. Korinther Kapitel 10. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 31. Er verbringt 3 Kapitel, 8, 9 und 10, die immer wieder mit dem Thema Essen zu tun haben und das Fleisch, das im Tempel geschlachtet wird oder im Tempel geweiht wird, Entschuldigung, und dann später geschlachtet wird. Also, was soll ein Christ damit tun? Und dann kommt er zum Schluss. Wir verbringen keine Zeit in diese Sache heute Morgen. Wir kommen zum Schluss. Vers 31, Kapitel 10. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das Gesetz war sehr weitgehend. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Aber Geschwister, der heilige Gott ist immer noch unter uns. Und das, was er für unser Leben bestimmt, ist richtig weitgehend. Ob er isst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Mein ganzes Leben soll zu ihm geführt werden, zu seiner Ehre. Völlerei zum Beispiel ist immer noch eine Sünde. Sensibilität ist für mich wichtig, wenn es auch um Essen geht. Römer Kapitel 14. Gott ist heilig immer noch. Und er will, dass sein Volk, das heißt wir, heilig sind. 1. Petrus Kapitel 1, letzte Bibelstelle für heute Morgen. haben wir gehört, heute wurde vorgelesen, 1. Petrus Kapitel 1. Und ich möchte mit Vers 13 mal anfangen. Deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir sollen ein heiliges Leben führen. Und ich möchte nicht bis ins Detail das mal besprechen. Das Prinzip ist für heute Morgen genug. Wir sollen ein heiliges Leben führen, weil unser Gott heilig ist. Wir gehören zu Jesus. Wir wurden teuer erkauft. Wir sollen ein heiliges Leben führen. Viele Christen lassen sich von der Welt getrieben werden. Die Welt bestimmt nicht nur, was wir essen. Die Welt möchte auch bestimmen, das, was wir anschauen. Die Welt möchte die Kleidung, die wir anziehen, bestimmen. Und zwar öfters das, was Gott nicht gefällt. Die Welt möchte bestimmen die Witze, die wir erzählen. Die Welt möchte bestimmen die verdorbene Sprache, die eine benutzen soll. Der Geiz und Geldmacherei, die so viele Menschen kaputt macht. Die Welt möchte bestimmen, dass wir uns auch in diese Richtung neigen. Petrus sagte, Gottes Heiligkeit und nicht die Verdorbenheit in dieser Welt soll unser Benehmen bestimmen. Er gibt uns hier drei Prinzipien und ich sage sie ganz schnell. Die Prinzipien bleiben für uns, auch wenn die Ordnung wegfällt. Erstens, passt euch den Begierden der Welt nicht an. Zweitens, seid im ganzen Wandel heilig. Und drittens, lebe in der Furcht Gottes. Die Ordnungen sind nicht mehr für uns vorhanden. Aber der Heilige Gott, er wohnt mitten unter uns. Sogar, sagt die Bibel, wenn du wiedergeboren bist, er wohnt in mir. Seid heilig, denn ich bin heilig, sagt der Herr. Wir wollen beten.